ARD.
Für uns ist es die erste Reise in die Ukraine, aber als Fraktionsvorsitzende sind wir auch gerade jetzt in der Verantwortung, uns ein Bild vor Ort zu machen, mit den entscheidenden Protagonisten auch zu sprechen. Und insofern ist es ein Zeichen der Unterstützung und der Solidarität in diesen schwierigen Zeiten.
Das hat SPD-Fraktionschef Mirsch heute bei der Ankunft am Bahnhof von Kiew gesagt. Er und sein Unionskollege Spahn versprechen der Ukraine weitere deutsche Unterstützung.
Dass Fraktionsvorsitzende dorthin reisen, ist ein Novum. Wir beschäftigen uns gleich mit der Frage, warum.
Außerdem blicken wir auf das Gipfeltreffen der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit in China. Daran hat auch der russische Präsident Putin teilgenommen.
Thema ist außerdem eine offenbar russische Störaktion. Ziel war ein Flugzeug mit EU-Kommissionschefin von der Leyen an Bord.
Und die neue selbsternannte Gaza-Hilfsflotte mit der schwedischen Aktivistin Greta Thunberg hat ihre Fahrt erstmal abgebrochen. Auch dazu gleich mehr. Hallo, ich bin Gisela Former.
Und ich bin Tarek Yusbashi. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am Montag, den 1. September um 16 Uhr. Und wir beginnen mit dem Besuch der Fraktionsvorsitzenden von Union und SPD, Spahn und Mirsch, in der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Das kam ziemlich überraschend.
Ja, das kann man wohl sagen. Natürlich werden Besuche von westlichen Politikern in der Ukraine in der Regel nicht öffentlich angekündigt, und zwar aus Sicherheitsgründen. Überraschend ist nun allerdings, dass deutsche Fraktionsvorsitzende dorthin gereist sind. Das ist auf alle Fälle eine Premiere. Jetzt zum eigentlichen Besuch. In Kiew haben Spahn und Mirsch Blumen an einem Mahnmal für gefallene ukrainische Soldaten niedergelegt und natürlich politische Gespräche geführt. Was der Vorsitzende der SPD-Fraktion Mirsch in Kiew gesagt hat, haben wir ja zu Beginn schon gehört. Hören wir doch jetzt mal rein, was Unionsfraktionschef Spahn beim Besuch in Kiew gesagt hat.
Unsere Position ist klar. Wir sind entschlossen, gerade auch in dieser Phase die Ukraine zu unterstützen, politisch, finanziell, mit der militärischen Ausrüstung, die sie braucht. Das Signal soll auch unser Besuch hier senden. Wir stehen an der Seite, aber auch wir sind dankbar dafür, dass die Ukrainer ihre Heimat und Europas Freiheit verteidigen.
Spahn und Mirsch sind also für weitere Unterstützung für die Ukraine, aber als Fraktionschefs können sie ja nicht selbst irgendwelche neuen Hilfen ankündigen. Wie ist also diese Reise der beiden einzuschätzen? Das ordnet jetzt Nicole Konert aus dem ARD-Hauptstadtstudio für uns ein.
Es geht bei den Fraktionschefs Matthias Mirsch und Jens Spahn hauptsächlich um Symbolbilder. Also man ist sich einig, man möchte die Ukraine weiterhin unterstützen. Man möchte sich auch eine Lage vor Ort, also eine Einschätzung vor Ort selber persönlich auch nochmal schaffen und schauen, wie es da vor Ort aussieht. Aber es ist auch völlig klar, neue Versprechen können sie nicht geben. Erst war ja Vizekanzler und Finanzminister Klingbeil in Kiew gerade vor einer Woche. Der hat 9 Milliarden jährlich im Haushalt als Unterstützung für die Ukraine versprochen. Also darüber hinaus können sie auch nichts mehr versprechen. Aber jetzt kommt es jetzt eben ins Spiel, weil der Bundestag muss ja diese Milliardenunterstützung für die Ukraine auch noch beschließen. Dafür braucht es Mehrheiten im Bundestag, Mehrheiten in den eigenen Fraktionen. Und deswegen sind diese Fraktionschefs vor Ort dann auch wichtig, um zu sehen, wie sieht es da tatsächlich aus. Auch wenn es um Sicherheitsgarantien in der Ukraine geht, ist es immer besser, sie wissen vor Ort, wie es da aussieht.
Wir wollen jetzt mal einen Blick nach China werfen, genauer gesagt auf das Gipfeltreffen der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit in Tianjin. Das hat ziemlich für Aufsehen gesorgt, oder?
Ja, das kann man wohl sagen. Nicht nur, weil China dort dem russischen Präsidenten Putin den roten Teppich ausgerollt hat, sondern es ging noch ein anderes Bild um die Welt. Es zeigt, wie Putin und der indische Premier Modi Hand in Hand durch das Kongressgebäude gehen. Also ein demonstratives Signal der Freundschaft und offenbar auch ein Signal an den Westen, dass die Gipfelteilnehmer einen Gegenpol bilden. Mehr über den Gipfel erzählt unsere Korrespondentin Eva Lambi-Schmidt aus Shanghai.
In seiner Ansprache vor mehr als 20 Regierungsvertretern kritisierte der chinesische Staats- und Parteichef Xi Jinping die aktuelle Weltlage als chaotisch. Veränderungen und Turbulenzen seien miteinander verflochten. Er forderte die Mitgliedstaaten der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit auf, enger zusammenzuhalten. Zudem will er die Gründung einer gemeinsamen Entwicklungsbank beschleunigen. Chinas Führung versucht schon länger, alternative Strukturen zu US-geführten Institutionen aufzubauen. Der Zusammenschluss von China, Russland, Belarus, Indien, Iran, Pakistan und zentralasiatischer Staaten zu Sicherheits- und Wirtschaftsthemen soll eine Art Gegengewicht zu Bündnissen demokratisch regierter Staaten sein. Die Mitglieder der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit machen etwa 40% der Weltbevölkerung aus. Die autoritäre Dimension des Clubs ist sicherlich vorhanden, obwohl es sich auch nicht um einen rein autoritären Club handelt, sagt Ian McNamara vom finnischen Institut für internationale Angelegenheiten. Die Mitgliederzahl ist wirklich gewachsen. Es gab Vorhersagen und Spekulationen, dass sich die Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit zu einer Organisation entwickeln könnte, die möglicherweise mit der NATO oder der Europäischen Union konkurrieren könnte. Und wir hätten dann diese Allianzen, die direkt aufeinandertreffen würden. Ich sehe das nicht kommen. Es handelt sich hier nicht um ein Verteidigungsbündnis. Zum Gipfel in Tianjin hatte China auch den russischen Staatschef Wladimir Putin mit rotem Teppich empfangen. Dieser nutzte die Plattform, um russische Narrative im Krieg gegen die Ukraine zu verbreiten. Die Krise, wie er es sagt, sei nicht dadurch entstanden, dass Russland die Ukraine angegriffen habe, so Putin. Erneut gab er dem Westen und der NATO die Schuld für den Krieg und spricht sich gegen eine Weltordnung aus, die von Europa und den USA dominiert werde. Ein Treffen zwischen Russlands Staatschef Putin und Xi ist offenbar für morgen geplant, und zwar in Peking, wo Putin am Mittwoch auch an der großen Militärparade anlässlich des 80. Jahrestages des Sieges im Widerstandskrieg gegen Japan teilnehmen wird. Zur Parade wird auch der nordkoreanische Diktator Kim Jong-un in der chinesischen Hauptstadt erwartet. Russland und China sehen sich als strategische Partner. Ihre Beziehung hat sich nach dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine weiter vertieft. Der Handel wurde ausgebaut. Obwohl Chinas Regierung sich im Ukraine-Krieg offiziell neutral präsentiert, gilt sie wirtschaftlich und politisch als wichtigster Unterstützer Russlands. Am Rande des Gipfels traf sich Russlands Staatschef Putin auch mit Indiens Ministerpräsident Modi. Beide Staaten betonten ihre Zusammenarbeit und Partnerschaft. Was den Krieg in der Ukraine betrifft, sieht sich Indien neutral. Das bevölkerungsreichste Land der Welt wurde jedoch zum zweitgrößten Käufer russischen Öls und deshalb jüngst zum Ziel von Strafmaßnahmen aus den USA. Auch das ist ein Grund, weshalb Indien nun wieder näher zu China rückt, trotz der Differenzen beider Länder. So gibt es Gespräche im Grenzstreit im Himalaya und es sollen wieder direkte Flugverbindungen zwischen China und Indien aufgenommen werden.
Im Zusammenhang mit dem russischen Krieg gegen die Ukraine ist ja immer wieder von hybrider Kriegsführung die Rede, die sich auch gegen westliche Staaten richtet. Da geht es zum Beispiel um gezielt verbreitete falsche Informationen, um die öffentliche Meinung zu beeinflussen oder um Cyberangriffe. Jetzt hat es einen neuen Vorfall gegeben. Was genau ist denn da passiert?
Also Ziel ist diesmal ein Flugzeug mit EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen an Bord gewesen. Bevor die Maschine landen konnte, gab es eine Störattacke, und zwar auf das GPS-Navigationssystem. Wo, wann und was genau, weiß Sabrina Fritz aus Brüssel.
Ja, es passierte am Sonntag, dass Ursula von der Leyen nach Bulgarien geflogen. Sie ist gerade in Osteuropa unterwegs wegen des Ukraine-Krieges. Und da wurde das GPS-System des Fluges so gestört, dass die Piloten auf Kartenmaterial bei der Landung zurückgreifen mussten. Und betroffen war offenbar der gesamte Flugverkehr rund um den Airport. Die bulgarischen Behörden, die den Vorfall untersuchen, die verdächtigen Russland, den Flugverkehr gestört zu haben, denn das ist nicht das erste Mal, sondern es passiert immer wieder, dass russische Hacker den Luftraum in Osteuropa behindern. 13 Verkehrsminister der EU hatten deshalb im Juni einen Brief nach Brüssel geschickt und darin beklagen sie eben eine systematische Störung ihres Luftverkehrs und fordern die EU auf, Gegenmaßnahmen zu ergreifen.
Dann lass uns jetzt mal rüberschwenken zu unserem anderen Themenkomplex Nahost. Heute früh im Podcast haben wir ja ausführlicher darüber berichtet, dass die schwedische Aktivistin Greta Thunberg mit einer selbsternannten Hilfsflotte von Barcelona in Richtung Gazastreifen gestartet ist. Da gibt's jetzt aber Probleme.
Genau. Und zwar ist der Hilfskonvoi aus rund 20 Booten mit Lebensmitteln, Wasser und Medikamenten für die notleidenden Palästinenser kurz nach dem Start in heftigen Gegenwind geraten. Und die Organisatoren haben entschieden, dass sie erstmal abbrechen und umkehren, weil die Windgeschwindigkeiten eine Gefahr für die kleineren Boote seien und die Sicherheit Vorrang habe. Ob und wann die Aktivisten einen neuen Anlauf Richtung Gazastreifen unternehmen, das ist momentan nicht klar.
Heute hat sich auch nochmal Außenminister Wadefuhl sehr kritisch zur Lage der Palästinenser im Gazastreifen geäußert. Was hat er denn gesagt?
Na, Außenminister Wadefuhl hat Israel ein weiteres Mal dazu aufgerufen, den Gazastreifen oder das Westjordanland nicht einzunehmen. Er hat explizit betont, dass die Bundesregierung gegen eine Vertreibung der palästinensischen Bevölkerung ist. Wörtlich hat Wadefuhl gesagt, Gaza muss Teil eines künftigen palästinensischen Staates im Rahmen einer Zwei-Staaten-Lösung sein können. Das gelte auch für das Westjordanland. Übrigens ist der Beauftragte der Bundesregierung für Menschenrechtspolitik, Gastelucci, nach Israel abgereist. Er will in den kommenden Tagen auch die Palästinensergebiete besuchen. Vorher hat auch er ausdrücklich auf das unermessliche Leid der palästinensischen Zivilbevölkerung hingewiesen, aber auch auf die Verantwortung der radikal-islamischen Hamas für den Gazakrieg. Und er hat von ihr die Freilassung aller Geiseln gefordert.
Blicken wir mal kurz in die Zukunft. Bei der UN-Generalversammlung in gut 3 Wochen wollen einige Länder Palästina ja als Staat anerkennen. Was würde das bedeuten? Eva Lell aus Tel Aviv schildert die aktuelle politische Situation und welche Voraussetzungen es für einen Staat Palästina bräuchte.
Ein Vormittag in Ramallah. Savannah, eine Frau Ende 40, frühstückt mit ihrer Schwester und deren Kindern in einem Café. Sie wünscht sich, dass ihr Land, das von Israel besetzte Westjordanland, der Gazastreifen und das von Israel annektierte Ostjerusalem ein richtiger Staat wird. Wir träumen von Sicherheit, das ist das Wichtigste, neben Bildung und Gesundheit. Wir haben jetzt keine Sicherheit. Frankreich, Großbritannien, Kanada und Australien haben angekündigt, sie werden bei der UN-Vollversammlung Ende September voraussichtlich Palästina als Staat anerkennen. Rechtlich werten Experten das als symbolischen Akt. Es ist eine Reaktion auf das aggressive Vorgehen Israels im Gazastreifen. Aber wie könnte so ein Staat aussehen?
What we need is democratic reform.
Wir brauchen demokratische Reformen, sagt Mustafa Barghouti. Er ist Oppositionspolitiker im Westjordanland. Wir brauchen freie demokratische Wahlen. Das hatten wir 20 Jahre lang nicht. Wir haben keine gesetzgebende Versammlung, die wurde aufgelöst. Wir haben kein unabhängiges Justizsystem. Wir haben keine Gewaltenteilung. Ohne Wahlen können die jungen Menschen sich nicht einbringen. Seit knapp 80 Jahren gibt es eine UN-Resolution, die eine Teilung des ehemaligen britischen Mandatsgebiets Palästina vorsieht und 2 Staaten, Israel und Palästina. Nach Umfragen glauben mehr als 30% der jungen Menschen nicht an eine Zwei-Staaten-Lösung, sagt der Politikwissenschaftler Khalil Shahin. Sie glauben an eine Ein-Staat-Lösung. Israel baut seit Jahrzehnten Siedlungen im besetzten Westjordanland. 700.000 bis 800.000 Israelis leben dort mittlerweile, einschließlich Ostjerusalem. Nach internationalem Recht ist das illegal und verhindert eine Zwei-Staaten-Lösung, die Israels in Teilen rechtsextreme Regierung auch offiziell nicht mehr verfolgt. Bereits vor über einem Jahr sagte der rechtsextreme Finanzminister Bezalel Smotrich: Wir haben bereits in der Vergangenheit angekündigt, dass wir jedes Mal, wenn ein Staat den palästinensischen Staat einseitig anerkennt, neue Siedlungen gründen werden. Ein palästinensischer Staat bedroht die Existenz des Staates Israels und wird deswegen nicht entstehen. Seit 2006 regiert im Gazastreifen die Hamas, die Israel nicht als Staat anerkennt. Die Fatah ist die 2. große palästinensische Partei. In der Westbank steht der Fatah und PLO-Chef Mahmoud Abbas an der Spitze der Behörde. Korruption wird ihr vorgeworfen, ein autoritäres Vorgehen gegen interne Gegner und, nachdem es fast 20 Jahre keine Präsidentschafts- und Parlamentswahlen gab, fehlende Legitimität. Wir verlieren unser Ansehen, weil wir gewaltfrei agieren, sagt Omar Awadallah, der stellvertretende Außenminister der palästinensischen Autonomiebehörde. Manche wollen, dass wir aggressiver vorgehen. Das ist nicht unsere Strategie. Unsere Strategie ist gewaltfreier Widerstand und wir nutzen das internationale Recht.
using the international law.
Die Besatzung muss enden. Darin sind sich alle einig in den Palästinensergebieten. Dann stünde einem Staat nichts im Wege, sagt Abdallah. Zu erwarten ist aber, dass sich faktisch wenig ändert, wenn noch mehr Staaten Palästina anerkennen. Oder dass Israel den Druck erhöht und es einen massiven Ausbau der Siedlungen gibt. Von einer Annexion des Westjordanlandes sprechen Teile der Regierung Netanyahu inzwischen sehr offen. Savannah, die N40erin aus Ramallah, will die Hoffnung nicht aufgeben, egal was kommt.
We live and we hope.
Und das war Krieg und Terror. Ich bin Tarek Yusbashi. Bei mir im Studio war Gisela Former aus der Nachrichtenredaktion.
Wir sagen Tschüss und vielen Dank für euer Interesse.